Deutschlandfunk. 18 Uhr die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Die kurzfristige Ankündigung des Aus für die E-Auto-Prämie sorgt für Unmut. Die FDP stellt sich gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen für Landwirte. International laufen die Bemühungen um friedliche Lösungen im Nahostkonflikt. Die Meldungen im Einzelnen. Das kurzfristig angekündigte Ende der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos kommt nach Ansicht der SPD-Bundestagsfraktion zu abrupt. Die Fraktionsvize Müller, Mirsch und Huberts forderten Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen auf, einen verlässlicheren Übergang zu organisieren. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe spricht von einem unfassbar großen Vertrauensbruch für zehntausende Kunden, die ihre E-Fahrzeuge unter der Voraussetzung bestellt hätten, dass die Fördersumme fließe. Auch vom ADAC kam Kritik. Das Bundeswirtschaftsministerium räumte ein, die Situation sei für viele Kunden misslich. Die Entscheidung resultiere aus dem Urteil des Verfassungsgerichts und der deshalb erforderlichen Haushaltskonsolidierung, sagte ein Sprecher in Berlin. Für Anträge, die nach dem heutigen Sonntag eingingen, stünde nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung. Der sogenannte Umweltbonus soll den Absatz von Elektrofahrzeugen ankurbeln. Ursprünglich war geplant, diese Kaufprämie bis Ende kommenden Jahres beizubehalten. Gestern teilte Habeck mit, schon ab heute Nacht könnten keine Förderanträge mehr gestellt werden. FDP-Fraktionschef Dürr hat ein Veto gegen die Pläne zur Streichung von Steuervergünstigungen für Landwirte angekündigt. Eine solche Belastung der Betriebe sei nicht zustimmungsfähig, sagte er der dpa. Zuvor hatte bereits Parteichef und Finanzminister Lindner die Bereitschaft geäußert, über andere Kürzungsmaßnahmen zu reden. Agrarminister Özdemir Grüne warnte vor einem Hofsterben. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands Ruckwied forderte die Bundesregierung auf, die geplante Streichung der Agrardieselsubvention und der Kfz-Steuerbefreiung zurückzuziehen. Für morgen kündigte er eine Demonstration am Brandenburger Tor an. Am Wochenende hatte es bereits an mehreren Orten in Deutschland Proteste gegeben. Die wirtschaftliche Lage der Landwirte war allerdings zuletzt deutlich besser geworden. Das durchschnittliche Unternehmensergebnis stieg laut Bauernverband auf ein Allzeithoch. Sie profitierten demnach unter anderem von den außergewöhnlichen Preissteigerungen für Lebensmittel. Mit einem Appell zum gesellschaftlichen Zusammenhalt ist in Berlin der Gemeindetag des Zentralrats der Juden zu Ende gegangen. Präsident Schuster sagte, die jüdische Gemeinschaft werde sich trotz Antisemitismus nicht unterkriegen und beiseite schieben lassen. Am Gemeindetag nahmen rund 1400 Gemeindemitglieder teil. Thematisch ging es unter anderem um die Rückgabe von Raubkunst, um künstliche Intelligenz und zahlreiche religiöse Fragen. Zu Gast waren auch Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock. In der Diskussion um die Eindämmung von Migration wirbt Unionsfraktionsvize Spahn dafür, alle illegal in die EU gelangten Flüchtlinge in Drittländer auszuweisen. Spahn schlug dafür in der Neuen Osnabrücker Zeitung die afrikanischen Länder Ruanda und Ghana sowie Georgien und Moldau in Osteuropa vor. Wenn man dies einige Wochen lang konsequent durchziehe, würden die Zahlen dramatisch zurückgehen. Viele Menschen würden sich gar nicht erst auf den Weg machen, wenn klar sei, dass dieser binnen 48 Stunden in einen sicheren Staat außerhalb der EU führe. Bundesaußenministerin Baerbock und ihr britischer Kollege Cameron haben zu stärkeren internationalen Anstrengungen für dauerhaften Frieden im Nahen Osten nach einem Ende des Gazakriegs aufgerufen. In einem Gastbeitrag für die Sunday Times schreiben sie, in diesem Konflikt seien schon zu viele Zivilisten ums Leben gekommen. Einen sofortigen Waffenstillstand seitens Israel verlangten Baerbock und Cameron allerdings nicht, mit Verweis auf das Selbstverteidigungsrecht Israels gegen die Terrororganisation Hamas, die den Krieg ausgelöst hatte. Frankreichs Außenministerin Colonna drängte während eines Besuchs in Israel auf einen Waffenstillstand. Auch US-Verteidigungsminister Austin ist derzeit auf diplomatischer Mission im Nahen Osten unterwegs. Der stellvertretende Forschungsgruppenleiter Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik, Johannes Timm, hat dazu aufgerufen, die autoritären Neigungen von US-Präsidentschaftsbewerber Trump sehr ernst zu nehmen. Man wisse, dass Trump keine Sympathien für Deutschland hege, sagte Timm dem Bayerischen Rundfunk. Trump habe in seiner ersten Präsidentschaft stets Grenzen ausgetestet. Eine zweite dürfte noch radikaler und folgenschwerer werden. Er müsse sich weniger Gedanken um sein Image machen. Zudem gäbe es bereits konkrete Pläne, seine Macht auszudehnen. So kündigte Trump an, Institutionen und Menschen, die ihm Widerstand leisten könnten, zu entmachten, sowie Proteste womöglich auch durch das Militär niederschlagen zu lassen. Tim schließt nicht aus, dass Trump versucht ist, das Präsidentenamt ungeachtet der Verfassung nach 4 Jahren nicht mehr abzugeben. Nächsten Monat beginnen die Vorwahlen. Trump liegt in Umfragen für seine republikanische Partei deutlich vorn. Seit Monaten äußert er sich zunehmend aggressiv und autoritär. Im Sudan sind paramilitärische Kräfte auf die Stadt Wad Madani vorgerückt und haben damit eine neue Massenflucht ausgelöst. Augenzeugen berichten, tausende Menschen verließen die Stadt. Der Angriff begann demnach am Freitag. Wad Madani galt bisher als verhältnismäßig sicher. Dorthin waren in den vergangenen Monaten schon rund 500.000 Sudanesen vor den Kämpfen in Khartoum geflohen. Der Bürgerkrieg im Sudan zwischen der regulären Armee und den Paramilitärs der Rapid Support Forces dauert seit Mitte April an. Hintergrund ist ein eskalierter Machtkampf zwischen dem de facto Herrscher Al-Burhan und seinem früheren Stellvertreter Daglo. In Serbien finden vorgezogene Parlamentswahlen statt. Erste Ergebnisse werden am Abend erwartet. Umfragen zufolge dürfte die rechtsnationale serbische Fortschrittspartei von Präsident Vucic zusammen mit den Sozialisten die bestimmende politische Kraft im Land bleiben. Vucic hatte das Parlament aufgelöst. Infolge 2 Amokläufe im Mai mit 18 Toten war eine Protestbewegung in Serbien entstanden. Sie wirft der Regierung vor, ein Klima des Hasses und der Gewaltverherrlichung zu schüren. In Chile stimmen die Bürger heute über eine neue Verfassung ab. Konservative Gruppen werben um Zustimmung zu dem überarbeiteten Entwurf des Verfassungsrats, während linke Parteien für eine Ablehnung plädieren. Kritiker befürchten, der Entwurf könne das Recht auf Abtreibung einschränken und die sofortige Ausweisung von Ausländern ermöglichen. Vergangenes Jahr hatten die Chilenen mit großer Mehrheit gegen einen sehr progressiven Verfassungsentwurf gestimmt. Die aktuelle Verfassung von 1980 stammt aus der Zeit der Militärdiktatur unter General Pinochet. Pinochet war 1973 am Putsch gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Allende beteiligt. Auch im Tschad soll heute über eine neue Verfassung abgestimmt werden. Die Militärregierung in N'Djamena gibt an, mit dem neuen Regelwerk die Regionen stärken zu wollen. Die Opposition sieht eine weitere Machtkonzentration beim Präsidenten. Ein vorläufiges Ergebnis soll am 24. Dezember veröffentlicht werden. Das zentralafrikanische Land wird seit dem Tod des langjährigen Autokraten Deby im Jahr 2021 von dessen Sohn regiert. Weltweit wird an den 750. Todestag des muslimischen Dichters und Mystikers Jalal ed-Din Rumi erinnert. Das zentrale Gedenken findet im türkischen Konya statt, wo Rumi am 17. Dezember 1273 gestorben ist. In der Fußball-Bundesliga hat Freiburg Köln mit 2:0 geschlagen. Derzeit spielt Leverkusen gegen Frankfurt. Am Abend trifft Bayern München München auf den VfB Stuttgart. Und hier noch einmal die Übersicht. Die kurzfristige Ankündigung des Aus für die E-Auto-Prämie sorgt für Unmut. Die FDP stellt sich gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen für Landwirte. International laufen die Bemühungen um friedliche Lösungen im Nahostkonflikt. Das Wetter, nachts im Norden bedeckt mit Nieselregen, weiter nach Süden teils gering bewölkt, gebietsweise Nebel, Tiefstwerte 9 bis minus 5 Grad. Morgen im Norden bedeckt, zeitweise Regen, sonst vielerorts Sonnenschein, teils auch zäher Nebel, 5 bis 14 Grad und die weiteren Aussichten am Dienstag nördlich des Mains dichte Wolken und Regen, im Süden teils länger sonnig, 3 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten. Mehr Informationen in den Apps DLF Nachrichten und DLF Audiothek.